Ja, ich möchte heute mal über ein Thema sprechen. Ich hatte letztes Jahr im April, glaube ich, schon mal den ersten Teil darüber gehalten, über das Thema Gericht und Gnade. Ja, die Frage ist, welches Bild haben wir von Gott? Die Frage ist, handelt Gott im Alten Testament anders als im Neuen Testament? Es geht um die Frage, auf der einen Seite sehen wir den richtenden Gott und auf der anderen Seite den liebenden Gott. Kann man das vereinbaren? Manche haben da Probleme damit. Manche behaupten, im Alten Testament wird uns Gott als der Rachegott vorgestellt, der seine Feinde schlägt. Und im Neuen Testament haben wir den Gott der Liebe, der über alles hinwegsieht. Ist dieses Bild richtig? Ich hörte vor einer ganzen Zeit mal in einer Predigt, da behauptete der Prediger, ja, die Psalmen, die von Rache sprechen, das sei alttestamentliche Theologie und im Neuen Testament haben wir den Gott der Liebe. Ich möchte zuerst fragen, hier, kennt ihr den Bibelvers, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Ja. Genau. Hebräer 10, Vers 31. Das steht im Neuen Testament. Anderer Bibelvers. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
Altes Testament. Vielleicht zwei oder so, oder Sprüche.
Ja, genau.
Jeremia.
Im Propheten Jeremia 31, Vers 3. Gerade noch bei dem Propheten, der sehr viel Gerichte angekündigt hat, steht aber dieser Vers. Ja. Die Frage ist nun, handelt Gott im Alten Testament anders als im Neuen Testament? Das hatte ich bei meiner ersten Predigt da zu diesem Thema näher ausgeführt, der Sündenfall des Menschen, bei der Sintflut, da sehen wir, vielleicht das, oder das, da sehen wir das bisher größte Gericht über die gesamte Menschheit, die es bisher je gegeben hat. Wir wissen nicht, wie viele Menschen zu dem Zeitpunkt gelebt haben, aber es können schon vielleicht sogar 1 Milliarde Menschen gewesen sein. Es waren hunderte Millionen auf jeden Fall, ja. Und wie viel blieben übrig? 8 Personen. Eine Familie mit Kindern und Enkelkindern und Schwiegerkindern, ja. Wenn wir jetzt solche Geschichten sehen, dann denkt man, ah, oh, ist das ein Gott der Rache? Aber war es das so? Oder nochmal einen Schritt zurückgehen. Beim Sündenfall, bei dem ersten Gericht, wo der Mensch vertrieben wurde aus dem Garten Eden, da wurde ein Engel davor gestellt. Denkt man, ja, warum? Warum konnte nicht Gott, es war jetzt nur eine Sünde, warum konnte nicht Gott, ach, ist schon, ja, ihr wart halt schwach, Adam und Eva, jetzt denken wir schon Schwamm drüber und alles gut. Aber Gott trennte sie und sie mussten gehen aus dem schönen Paradies. Warum? Weil Gott verhinderte Adam und Eva den Zugriff zu dem Baum des Lebens. Ja, da hatten wir gerade gestern im Jugendkreis drüber gesprochen, ne? Dadurch, wenn Gott das nicht verhindert hätte, wäre der Mensch in dieser Gefallensituation nicht erlösbar mehr gewesen. Und genau das Gleiche sehen wir bei der Sintflut. Die Menschen waren so böse, es war eine Gefahr, dass der Retter nicht mehr hätte kommen können, ja? Der Erlöser. Deswegen musste Gott eingreifen. Aber das wäre mal nochmal ein ganz interessantes Thema, müsste ich mal vielleicht mal separat mal behandeln, ja? Wie das zur Zeit der Sintflut war. Ja? Ihr merkt, ich will hier nicht zu viel ausholen. Gericht über die Ägypter und den Pharao, auch da sehen wir Gericht und Gnade. Gericht über die Kanaaniter, Gericht über Ninive. Da möchte ich nicht zu viel wiederholen. Aber eins möchte ich deutlich machen. Wenn wir genau die Geschichten im Alten Testament uns betrachten, da sehen wir, dass Gott immer zuerst ankündigt, das Gericht. Er sagt, wenn ihr das tut, dann hat das zur Folge. So war das bei Adam und Eva. Wenn ihr esst, dann werdet ihr sterben. Ja? Und das kam so. Ja. So war das vor der Sintflut. Noah predigte, kehrt um. Aber sie taten es nicht. Und dann kam das Gericht. Ja? Wir sehen immer, dass bei der Ankündigung des Gerichts, das Entscheidende ist, die Reaktion des Menschen. Wie reagieren die Menschen? Hören sie auf die Ankündigung des Gerichts? Und dann sehen wir das Gericht oder Begnadigung. Beides. Wer nicht hören will, der wird gerichtet. Und wer hört und tut, was Gott sagt, der wird begnadigt. So wurde Noah, weil sie in die Arche hineinging, wurde Noah begnadigt. Und die anderen, die vor der Tür blieben, die wurden gerichtet. Ja. Ja, wenn Gott Kriege führt, dann will er zurechtbringen. Wenn es kein Gericht gäbe, wäre Gnade nicht Gnade. Ja. Nur wenn ein Gericht die Schuldhaftigkeit einer Person feststellt, kann das Gericht diese Person verurteilen oder begnadigen. Gut, wir wollen uns heute jetzt nochmal genauer mit beschäftigen mit der Frage, hat sich Gott verändert? In Jakobus 1, Vers 17, da heißt es ganz deutlich, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Also Gottes Charakter, Gottes Eigenschaften, die ändern sich nicht im Laufe der Zeit. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Gott ist ein Gott des Richtens, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Also handelt nun Gott im Neuen Testament anders als im Alten Testament? Nein. Aber ich möchte das jetzt noch mal näher anhand Beispielen aus dem Neuen Testament zeigen. Also, das, wie gesagt, vom Alten Testament hatte ich schon mal ausführlicher behandelt. Aber jetzt, wie redet Gott jetzt im Neuen Testament? Und da wollen wir uns zuerst mal anschauen die Predigt vom Johannes dem Täufer. In Matthäus Kapitel 3. Vers 7. Ja. Und zwar, die Frage ist, wie predigte dieser Johannes, der Täufer, der den Weg bereitete oder bereiten sollte für Jesus Christus, für den Messias? Hört mal genau hin. Vers 7, Matthäus 3, Vers 7. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Da sprach Johannes der Täufer zu den damaligen Theologen. Also ziemlich frech, oder? Ja. Wie könnt ihr entrinnen? Oder in Vers 10, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und dann noch eins in Vers 12. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also, das war nicht so lieb gestreichelt. Das war schon ziemlich deutlich, wie er hier geredet hat. Die Art und Weise, wie Johannes der Täufer geredet hat, führte letztendlich auch dazu, dass er ins Gefängnis kam. Und dann nachher noch sogar enthauptet wurde. Er besaß die Dreistigkeit und hat noch dem König Herodes gesagt, dass das nicht richtig ist, dass er
die Frau seines Bruders
genommen hat. Genau. Genau. Danke. Ja. Also er hat das, was böse war, klar und deutlich angesprochen. Okay, Johannes der Täufer, kommen wir zu der Predigt von Jesus Christus selbst. Was hatte jetzt Jesus gesagt? Im Matthäus 4, Vers 17, da sagt jetzt hier Jesus selbst, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also auch Jesus hatte daran angeknüpft, was Johannes der Täufer gesagt hat. Er hat gesagt, tut Buße, kehrt um. Ja? Kehrt von eurem sündigen Leben um. Ja? Und dann 5, Vers 17, da heißt es, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Also Jesus hat jetzt nicht das Alte Testament für ungültig erklärt, sondern Jesus hat nach dem Alten Testament, nach jedem Buchstaben gelebt. Er hat es erfüllt. Er war Mensch und Jude. Er hat sich an die jüdischen Gesetze gehalten, die in den Mosebüchern drinstehen. An die Opfergesetze, er wurde selbst beschnitten und an alles, alle Sachen. Die Gebote kamen ja von Gott. Ja? Er hat sie erfüllt. Also das heißt, er hat sie komplett eingehalten. Niemand anders konnte die Gesetze so einhalten wie er. Die Gesetzmäßigkeiten Gottes haben sich im Neuen Testament nicht geändert. Gott hat sich im Neuen Testament nicht geändert. Ja? Er hat die gleichen Maßstäbe wie zur alttestamentlichen Zeit. Jesus hatte das Gesetz erklärt. Er hatte es sogar eher noch verschärft. So ist zum Beispiel Mord nicht erst die ausgeführte Tat, sondern beginnt schon in den Gedanken, wenn ich mir wünsche, dass der gar nicht mehr leben würde. Ja? Oder er sagte sogar, Ehebruch ist nicht erst die Tat, wenn ich mit dem Partner des Nächsten ins Bett gehe, sondern fängt in den Gedanken an, wenn ich solche Gedanken habe. Ja? Jesus hat die falsche Interpretation der Pharisäer auch korrigiert. Hier möchte ich nochmal ein interessantes Beispiel geben, wo manche meinen, Jesus, oder es wäre hier ein Widerspruch zwischen Neuen und Alten Testament. In Matthäus 5, Vers 43 sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und dann sagt er, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Also diese Aussage, die er hier trifft, war eine Aussage der Pharisäer. Interessanterweise, wenn man das vergleicht, im 3. Mose 19, Vers 18, was steht da wirklich? Da steht, du sollst deine Nächsten lieben. Dieser Zusatz und deinen Feind hassen steht nicht in 3. Mose. Das hatten aber die Theologen daraus gemacht. Die frommen Juden haben gemeint, sie sind die Besten und alle Heiden, die werden gehasst. Und dem widerspricht hier Jesus. Er sagte, das ist nicht wahr. Ihr habt das daraus gemacht. Ihr habt daraus eine falsche Lehre gezogen. Obwohl im Alten Testament nie ausdrücklich gesagt wird, dass die Juden ihre Feinde hassen sollen, fanden sie diesen Geist doch oft in ihrer Unterweisungen. Also sehen wir auch an der Stelle, Gott verändert, also Jesus hat hier den Gesetzestext nicht verändert, sondern erklärt das in der Liebe zum Nächsten. Dass er damit nicht nur die eigenen Brüder meint, sondern auch diejenigen, die nicht zu dem Volk Israel gehören. Was hatte Jesus noch für Inhalt seiner Predigten? Matthäus 11, das will ich nur kurz erwähnen, könnt ihr uns selber nochmal nachlesen. Kapitel 20 bis 24, da spricht Jesus Worte über drei jüdische Städte. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. In den Städten, in denen er gelebt hat, in denen er viel gepredigt hat, in denen er viele Wunder getan hat. Und er spricht hier an dieser Stelle Gerichtsworte über diese Städte. Er sagt, denjenigen, die in Sodom und Gomorra damals gelebt hatten, denen wird es doch besser ergehen als euch. Weil hätten sie damals das gesehen, was ihr gesehen habt, dann hätten sie Buße getan. Aber ihr seht den Messias um euch verweilen, ihr seht die Wunder und tut trotzdem nicht Buße. Ja? Also, das sind ziemlich heftige Gerichtsankündigungen, die Herr Jesus an diesen drei jüdischen Städten, an diese drei jüdischen Städte richtet.
Und sie wurden auch erfüllt.
Richtig, ja. Und sie wurden exakt so erfüllt, wie man heute das sehen kann. Ja? Ja. Also das wäre auch mal eine interessante Untersuchung. Ich hatte auch vor einiger Zeit mal darüber gepredigt. Noch etwas. In Matthäus 12, Vers 31 und 32, da sagt er, und zwar die Sünde gegen den Heiligen Geist, er sagte, darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschen, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Wenn wir diesen Vers nochmal in einem Zusammenhang sehen, da sehen wir die Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die das Alte Testament kannten, die die Verheißungen auf den Messias kannten, die haben vorher Jesus abgelehnt. Die haben gesagt, das, was du tust das vom Teufel. Das steht ihnen nur in wenigen Versen davor. Und sagt, das ist, da seid ihr gerichtsreif. Und das wird euch nicht vergeben. Ihr habt alles gesehen, die Wunder und Zeichen. Und ihr wolltet es nicht annehmen. Ja? Ja. Also das galt zu seiner Generation, für die frommen Juden, die nicht Jesus anerkennen wollten, obwohl sie den Geist Gottes spürten, der zu ihnen redete. Und sie wollten nicht darauf hören. Ne? Und dann in Kapitel 21, da sehen wir im Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und dann Lukas Kapitel 21, Vers 20 bis 24, da kommen Gerichtsworte über die Stadt Jerusalem. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ne? Der Tempel wird zerstört werden. Das hatte Jesus vorausgesagt. Es waren Gerichtsworte. Ne? Und von der Geschichte her wissen wir, 70 nach Christus ist das exakt so geschehen, wie Jesus das vorhergesagt hat. Ja.
Die gläubigen Juden oder sowas, also die an Jesus gefunden hatten, die hatten einen kurzen Augenblick, wo die Römer sozusagen frei waren, da konnten die rausgehen.
Ja.
Und danach kam keiner mehr. Das war sozusagen eine weltliche Sache, die Gott da so geführt hat. Und danach haben sie zugemacht, keiner kam mehr raus, keiner raus, alle verhungert oder.
Also, da merkt man auch, diese Gerichtsandrohung, diese Prophetie dient auch zur Vorbereitung. Dass diejenigen, die daran glaubten, zur rechten Zeit erlöst wurden und befreit wurden von ihrem physischen Tod, indem sie flüchteten zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Danke. Ja. Was sehen wir noch? Wie handelte Jesus? Er hatte zweimal den Tempel gereinigt mit einer Peitsche. Stellt euch mal vor, ihr würdet hier so reintreten. Ne? Geld rumgeschmissen, die Händler. Ja? Einmal im Johannes 2, Vers 13 bis 25, das war zum Beginn seines öffentlichen Dienstes. Ja. Da hat er gesagt, wessen Haus das ist. Und dann nochmal Matthäus 21, das war vor dem Ende seines öffentlichen Auftritts, seines öffentlichen Dienstes. Danach wurde er dann gekreuzigt. Ja, was ist das für ein Eifer gewesen, ja? In Jerusalem war die Praxis, dass die Leute, die zum Tempel gingen und von ferne anreisten, dann auch auf dem Tempelgelände die Opfertiere kaufen konnten. Nur herrschte dort das Monopol. Die Preise für die Opfertiere waren viel höher, wie sonst normal. Somit erschwerten die Händler da den normalen Israeliten hier, dass die Bürger opfern konnten. Sie bauten Barrikaden ein. Ja? Jesus wies sie zurecht. Ja, wir sehen, wie Jesus als heiliger Gott reagierte. Es war sein Haus. Er hatte das Recht, bestimmt wie die Geschäfte hier abliefen oder die Geschäfte zu unterbinden. Ne? Deswegen war das ein gutes Recht. Jesus, er konnte auch klar reden, ja, und scharf reden, ja, und handeln. Wollen wir noch die Gemeinden betrachten? Wie predigten jetzt die ersten Christen? Was war denn ihre Botschaft? Ja, in der Apostelgeschichte 2, Petrus, nach Pfingsten, nachdem das Pfingstwunder war, was erwähnt er hier in Vers 20? Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Ja, also hier auf Apostelgeschichte 2, Vers 20. Er redet hier wegen der Selbstgerechtigkeit Auch die Apostel haben die Botschaft, sich der Botschaft angeschlossen, dass sie diese warnenden Worte aus dem Alten Testament auch aufgriffen und sagen, hier, es kommt dieser große, schreckliche Tag des Herrn. Noch eine Geschichte, die die erste Gemeinde schockiert hat. In Apostelgeschichte 5 von Hananias und Sapphira. Da waren zwei Personen, die Gemeinde war so enthusiastisch und die haben gesagt, wir teilen alles miteinander. Und da war ein Ehepaar, die sagen, ja gut, wir verkaufen auch alles und wir geben alles der Gemeinde. Aber sie logen. Sie heuchelten. Es war nicht das Problem, dass sie nicht alles der Gemeinde gegeben hätten. Da war es überhaupt nicht gefordert. Aber sie gaben an, sie hätten das alles getan, um fromm dazustehen, um gut zu stehen, als große Spender vielleicht auch gelobt zu werden. Ne? Und die behielten einiges. Ja? Und wie griff Gott da in dieser ganz frühen Gemeinde ein?
Mit dem Tod.
Mit dem Tod. Mit was für einem Gott haben wir zu tun? Und da steht, wie gesagt, im Neuen Testament. Ja? Und wenn wir weitergehen, Gottes Gerichte in den Briefen. In Römer 1, Vers 18, der Zorn Gottes bleibt auf den gottlosen Menschen. Ja, wird vom Zorn Gottes ist da die Rede. Römer 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird im Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das meint hier die alle Menschen, die gottlos handeln. Ne? Dann finden wir in 1. Korinther 5, Vers 5, dass Unzüchtige aus der Gemeinde ausgeschlossen werden sollen. Also auch innerhalb der Gläubigen, wenn Gläubige ganz verkehrte Wege gehen. Da war von Unzucht das auch die Rede, ja. Dass einer die Frau seines Vaters hat. Ja? Also ganz merkwürdige Sachen, die da vorgefallen ist. Und er sagte, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen. Ja? Oder in 1. Korinther 11, Vers 21, da heißt es, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. In der Gemeinde. Solche Zustände, ja. Also, Paulus, wie kann das sein, ja? Und da sehen wir dann im Vers 29 und 30, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Also auch unter Gläubigen, ja? In der Gemeinde, ja? Ich meine, das will ich nur sagen, es das heißt nicht, dass jeder, der jetzt krank ist oder so, deswegen unzüchtig ist. Ja. Aber Gott kann durchaus auch so reden zu uns, zu den Menschen. Ja. Da im Judasbrief sehen wir Gottes Gericht über Irrlehrer und so weiter. Also wir sehen, selbst in den Briefen, die ja an die Gemeinde Jesu gerichtet ist, gibt es auch dieses Thema Gericht und Umkehr. Ich möchte abschließen mit dem Jesus Christus ist auch Richter der Welt. Ja, Jesus Christus als Richter der Welt, da sehen wir zum Ersten seine Gerichte eigentlich über die Gemeinden in Offenbarung Kapitel 2 und 3. Da werden in den Briefen, in den sieben Sendschreiben oder in fünf von diesen sieben Gemeinden werden auch Gerichtsworte weitergegeben. Kehrt um, tut Buße. Ja, da hatten wir ja schon mal einzeln darüber gepredigt, auch letztes Jahr. Aber dann sehen wir auch in der Offenbarung Kapitel 5 das Buch mit den sieben Siegeln. Und wer ist derjenige, der die Gerichtszeichen in Gang setzt, die Siegel bricht, dass dann die in den darauffolgenden Kapiteln dann die Siegelgerichte und Posaunengerichte und Schalengerichte dann auftreten.
Das Lamm Gottes.
Und wer ist das?
Jesus.
Jesus Christus. Die Gerichte, die über die Welt kommen werden, werden durch Jesus Christus ausgelöst. Und wir sehen, dass im Endgericht in Offenbarung 19, da heißt es in Vers 11, das lese ich gerade nochmal, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtete und kämpfte mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte der Herr des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll von Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinen Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Ja, das war bis Vers 19, bis Vers 16. Ja. Also so stellt uns das Neue Testament auch Jesus Christus vor. Ja. Möchte ich schließen mit der Frage, handelt nun Gott nach seinem Wort? Ja, er tut es. Und das ist doch eigentlich vielleicht das auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite auch befreiend. Wenn ich weiß, dass Gott das tut, was er sagt, dann wird er das tun, was jetzt zum Thema Gericht steht. Aber er schreibt uns ja auch das Thema der Erlösung. Wie nun der Mensch, obwohl das Gericht angekündigt ist, doch erlöst werden kann. Dann kann ich auch diesem Wort genauso trauen wie seinen Gerichtsankündigungen. Ja? Die Bibel zeigt uns ein einheitliches Bild über Gottes Heiligkeit und Liebe. Im Alten Testament genauso wie auch im Neuen Testament. Ja, ist das nicht wunderbar? Gott bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so möchte ich einfach schließen mit dem Gedanken, ist Gott nun dein Richter oder ist Jesus dein Anwalt? Vertritt er dich? Kannst du sagen, jawohl, ich habe dich als meinen Anwalt angenommen? Du hast für mich meine Schuld bezahlt? Deswegen komme ich nicht ins Gericht? Wenn Jesus Christus nicht dein Anwalt ist, dann wirst du vor Jesus als dem Richter stehen. Dann würde er dich fragen eines Tages, warum hast du meinem Wort nicht gefolgt? Warum glaubst du nicht? Ich habe dir es angeboten, aber du wolltest nicht. Dann kann ich jetzt auch für dich nichts mehr tun. Deswegen, die Botschaft der Bibel ist eine ernste Botschaft. Und wir sehen von Anfang bis zum Ende eine rote Linie. Ja, ein Faden, wie Gott handelt und wie Gott ist. Sein Wesen, sein Charakter erkennen wir durch Lesen seines Wortes. Und wir kennen nicht nur seinen Charakter, sondern auch unseren Charakter. Ja, unser sündiges Herz. Deswegen ist es nicht immer so angenehm, vielleicht sein Wort zu studieren. Da merke ich eigentlich, wie schuldig und wie sündig ich bin. Aber ich habe die wunderbare Aussicht und die Freude, dass ich weiß, okay, ich darf ein Kind Gottes werden. Ich darf deine Gnade annehmen. Ich darf gerettet werden. Ich darf an dich glauben. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Schöpfer und mein Erlöser. Ich kann in deine Gegenwart kommen. Ich kann wieder mit dir leben. Das wünsche ich euch, dass ihr das alles tiefer innerlicht. Und wenn das noch nicht geschehen ist, dann kann das auch jederzeit passieren, indem du betest, dass Jesus deine Sünden dir vergibt, dass du daran glaubst, dass er dein Herr wird. Ja, wenn ihr Fragen habt, gerne könnt ihr uns sprechen. Ja. Aber auch für uns als Gläubige ist es auch wichtig, dass wir sehen, jawohl, es ist nicht egal, wie wir leben. Sonst hätten die Bibelverse nicht so geschrieben worden, wie sie geschrieben ist. Ja. Gott möchte uns auch verändern. Er möchte uns umgestalten, dass wir nach seinem Bild leben und ihm ähnlicher werden. Das wünsche ich uns, dass wir das alle erleben. Amen. Amen.